würde gern noch viel dazu sagen. Aber wir wollen ja heute auf ein anderes Wort Gottes hören. Ein Wort, das eigentlich schon einen Monat lang mit uns gegangen ist. Ich weiß nicht, wie intensiv es mit euch gegangen ist. Der Monatsspruch nämlich für diesen Monat März. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Das ist der Monatsspruch. Man könnte fast schon sagen, war der Monatsspruch für März. Der März geht ja bald zu Ende. Aber manchmal ist ja auch gut, am Ende eines Monats nochmal nachzudenken. Und nicht jeder nimmt einen Monatsspruch so mit durch den ganzen Monat. Das ist ja auch sehr unterschiedlich, wie wir damit leben und umgehen. Auch bei mir ist das sehr unterschiedlich. Manchmal spielt das eine Rolle, manchmal nicht. Dieses Wort hat für mich eine Rolle gespielt von Anfang an. Gab besondere Gründe dafür. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Das ist eine Frage, ein Monatsspruch, ein Monat lang, eine Frage. Und was für eine Frage? Wenn wir die jetzt so hören und einfach in den Raum stellen würden, was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Eigentlich könnten wir jetzt Gruppen machen und mal darüber reden. Wir hätten eine gute Startfrage für Gesprächsgruppen. Aber ich glaube, so schnell gäbe es eine Antwort, und die liegt uns ja allen nahe. Was scheidet uns denn von der Liebe Christi? Manche sagen nichts, höre ich so ganz leise, ich höre nicht mehr so gut. Aber manche würden sicher auch sofort laut sagen, die Sünde natürlich. Aber was bedeutet das dann eigentlich, die Sünde? Und was bedeutet das im Verhältnis zu dem, wie Paulus darauf antwortet? Im Grunde nichts. Könnte man sofort eine Kontroverse beginnen? Die Sünde oder nichts? Ja. Es wäre schon spannend, darüber zu reden. Wir merken, diese Frage ist keine kleine Frage, keine nebensächliche Frage. Es ist eine sehr gewichtige und zentrale Frage. Und vor allen Dingen bekommt sie eine kompakte Antwort. Sehr kompakte Antwort. Und wenn man anfängt, den Kontext, den Textzusammenhang zu lesen, dann merkt man auch, dass diese Frage nicht allein steht, sondern sie steht in einer ganzen Reihe von Fragen. Und darum ist es jetzt vielleicht doch gut, den Text einmal im Zusammenhang zu lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Von Vers 31 bis Vers 39. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja noch mehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn man diesen Text liest, dann merkt man richtig, wie man mitgerissen wird. Da ist eine Dynamik drin, eine Begeisterung drin. Diese Verse sind das Ende des ersten Teiles des Römerbriefes. Bibelkundige unter euch werden wissen, dass der Römerbrief eigentlich so drei Teile hat. Gibt diesen ersten Teil, in dem es um die Frage nach der Gerechtigkeit vor Gott geht. Und dann gibt es einen zweiten Teil, da geht es um die Fragen, die Besonderheiten mit Israel. Wie ist denn das nun mit Israel und den Heiden? Und ist Israel Gottes erwähltes Volk? Und was bedeutet Erlösung Jesus für Israel und so? Drei Kapitel. Und dann gibt es am Ende des Römerbriefes Gedanken über das Leben als Christ. Wie lebt man als Christ? Das ist also die Verse, die wir hier gelesen haben, die wir vor Augen haben, auch noch ein Stückchen. Sie sind das Ende dieses ersten großen Abschnittes des Römerbriefes, in dem es um die Frage geht, wie wird der Mensch gerecht vor Gott? Wie wird man gerecht vor Gott? Gleich im ersten Kapitel, nachdem Paulus sich vorgestellt hat und ein paar Absichten bekundet hat, kommt er zur Sache. Wie wird der Mensch gerecht vor Gott? Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Ein Thema gesetzt, das Paulus entfaltet in den folgenden 8 Kapiteln. Wir sind gerecht, ganz aus Gnade, gerecht durch Erlösung, gerecht durch Jesus, ganz gerecht ohne Gesetzeswerke, allein durch den Glauben. Das sind so Kerngedanken aus diesen 8 Kapiteln. Gottes ganze Liebe zeigt sich darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und darum dürfen wir Frieden mit Gott haben, weil wir gerechtfertigt sind durch den Glauben. Das ist das große Thema. Und im Grunde, in diesen Versen, die wir jetzt gelesen haben, kommt Paulus nochmal so zu einer Zusammenfassung. Er bündelt das nochmal alles. Und zwar unter diesen drei großen Fragen, die wir gehört haben. Was wollen wir hier nun sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Und wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Und wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Das sind so bündelnde Fragen und Paulus entfaltet seine Gedanken darüber. Er fasst das alles nochmal zusammen. Ich habe einen Satz gefunden in einem Römerbriefkommentar, der bringt das, so finde ich, richtig schön auf den Punkt. Da schreibt dieser Ausleger, der Apostel eilt zum Ende, also er bündelt das alles nochmal, dass er gleichsam noch einmal alles überblickt und von dem, was er in seiner Zusammenfassung bringt, selbst überwältigt wird. Ja, irgendwie wirken diese Worte, die wir gelesen haben, ja so mitreißend, so begeisternd. Man hat den Eindruck, hier explodiert etwas so richtig. Begeistert Christ sein, begeistert Jünger Jesu zu sein, begeistert über dieser unbegreiflich großen Freiheit. Nichts, aber auch gar nichts hält uns mehr Grenzen. Und nun müssen wir uns noch hineindenken in die Welt von Paulus damals, eine Welt voller Göttern und Götzen, wo man auf immer neue und immerzu auf andere Weise versuchte, sich mit den Göttern zu arrangieren. Jeder musste irgendwo Opfer bringen oder aufpassen, dass er die Götter nicht verunehrte. Und bei den Juden war es ja ganz besonders schlimm. Ja, keinen Fehler machen. Ja, keinen Fehler machen. Und es gab so viele Ordnungen, dass man gar nicht ohne Fehler leben konnte. Aber. Und ja, keinen Fehler machen. Und plötzlich entdeckt Paulus in diesem Jesus-Ereignis, in dem, was da mit Jesus geschehen ist und in seiner eigenen Jesus-Begegnung, eine Befreiung wie eine Explosion. Nichts, aber auch nichts kann uns mehr von Gott trennen. Da ist ein Gott, der alles schon getan hat. Ein Gott, der alles schon getan hat. Ich kann gar nichts mehr dazu tun. Und wenn ich wieder anfange, was dazu zu tun, dann fange ich wieder an, zurückzufallen. Und da kann sich Paulus auch sehr aufregen. Da muss man nur den Anfang des Galaterbriefes lesen. Da kann er sich sehr aufregen, wenn Leute wieder anfangen, ihre eigene Leistung in den Vordergrund zu spielen. Ein Gott, der alles schon getan hat. Nichts hab ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Ein Gott, der alles schon getan hat, den man nur lieben kann, dem man nur danken kann, wo nur Freude sein kann. Das ist die Kraft des Evangeliums, Schwestern und Brüder, die damals so den ersten Christen eine Kraft gab, die wir gar nicht begreifen können. Das waren ja nicht große Versammlungen und Kirchen voller Menschen. Das waren kleine Grüppchen. Was für einen Mut die hatten, was die bewegt hat. Es war diese Begeisterung. Da gibt es diesen Jesus, der diese ganze Welt aus den Angeln gehoben hat. Und ich denke manchmal, was für verkopfte, verkorkste, verkrampfte Christen sind wir in unserer Zeit. Oder ängstliche und zurückhaltende. Ich selbst. Wie sehr begeistert mich das, dass da dieser Jesus ist, der uns befreit hat von allem und uns in eine Gemeinschaft mit Gott gebracht hat, ohne dass wir auch nur irgendetwas dazu tun können. Aber natürlich muss man fragen, und eigentlich so ein bisschen dadurch bin ich auf dieses Wort so aufmerksam geworden, vor dem Beginn des Monats eigentlich schon. Welche Rolle spielt denn diese Frage heute noch? Was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Wen bewegt denn diese Frage noch? Wen interessiert das denn noch? Ich weiß nicht, ihr lebt ja hier im westlichen Teil Deutschlands, in dem ja, vielleicht so eine Grundreligiosität in der Bevölkerung noch ein bisschen anders ist als im Osten Deutschlands, wo wir leben. Aber inzwischen, nach 30 Jahren Wiedervereinigung, hat sich da auch so viel ausgeglichen, glaube ich. Allerdings nicht vom höheren Niveau in den Osten, sondern an dieser Stelle, glaube ich, vielleicht eher vom niedrigeren Niveau in den Westen. Nämlich ein Stückchen mehr Gottlosigkeit im Westen als vor der Wende. Wen interessiert denn diese Frage heute noch? Leben wir nicht in einer so allgemeinen Religionslosigkeit? Im Osten ist das nicht mehr Atheismus. Das ist so die Welt, in der wir dort leben und aus der wir kommen. Es gab ja diesen Atheismus, so ein bisschen militant und kämpferisch. Und ja, es war nicht immer leicht. Darum geht es überhaupt gar nicht mehr. Aber Gott, wozu Gott? Gott ist irrelevant geworden. Die Frage nach Gott ist irrelevant. Ja, aber für wen ist sie denn wirklich relevant? Auch im Westen, denke ich dann. Also leben wir da nicht doch im gleichen Deutschland? Welche Rolle spielt diese Frage heute noch? Gemeinschaft mit Gott haben? Gott überhaupt? Gilt nicht eigentlich nur eine Maxime, nämlich der Mensch? Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Selbstbestimmt leben. Selbstverwirklichung. Das ist es doch, worum es geht. Und wehe, einer stellt da irgendwas in Frage, dann kann man ganz große Probleme geben. Der Mensch muss, so wie er ist, sich selbst verwirklichen können. Das ist die Welt, in der wir leben. Der Mensch allein das Maß aller Dinge. Und dennoch, das ist das Spannende, und dennoch bleibt und wächst da so eine Frage, so eine Sehnsucht, ob es mitten in dieser wirren Welt, in der wir heute leben, nicht doch etwas gibt, was bleibt und trägt. Und gerade in dieser Welt, die wir in diesen Tagen, in diesen, ja, ich sag mal, in den letzten reichlich, ja, knapp anderthalb Jahren, reichlich einem Jahr erleben, wo plötzlich die Konflikte und die Verwirrung in dieser Welt noch eskaliert, nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine und plötzlich so viele neue Fragen, neue Gedanken, wie soll das denn alles weitergehen? Vorher hatten wir so eine Welt, da passte noch alles so einigermaßen zusammen. Plötzlich, wer weiß noch, was richtig ist? Muss man Waffen liefern oder sind Waffen gerade das Verhängnis? Was ist richtig? Was gilt noch? Was hilft wirklich? Und da gibt es die Abgründe im persönlichen Leben. Plötzlich sind wir in Krisen und wissen nicht mehr ein noch aus. Orientierungslosigkeit und Ohnmachtserfahrungen. Sind wir nicht an so vielen Stellen der Entwicklung in einer Welt preisgegeben, wo wir das Gefühl haben, was wirkt denn eigentlich? Wie geht das eigentlich? Wer beeinflusst das wirklich noch? Wer kann das noch zum Guten wenden? Das neueste künstliche Intelligenz. Was wird denn das? Wie geht das weiter? Und dann gibt es auf der anderen Seite so viel Einsamkeit, so viele Menschen, die allein sind, die niemand haben, mit denen sie reden können. Das ist die Welt in unserer Zeit. Also auf der einen Seite diese Maxime, der Mensch allein, die Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung. Und auf der anderen Seite so viel Hilflosigkeit und Sehnsucht nach Orientierung und Fragen nach dem, worauf man sich verlassen kann. Es ist interessant, dass damit wieder Fragen wachsen, in aller Religionslosigkeit und Gottlosigkeit wachsen Fragen nach nach dem, was trägt. Und eigentlich können wir sagen, die Antwort bleibt. Die Antwort bleibt dieselbe. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das gilt auch in dieser so von Gott entfernten Welt. Das, was Gott in Jesus getan hat, gilt auch heute. In dieser Welt, wie sie ist, wir sind nicht allein. Das muss man fast mal in sich wirken lassen. Wir sind nicht allein. Auch wenn wir denken, alle sind gegen uns oder keiner mag mich oder was da so in den modernen Medien alles eine Rolle spielt heutzutage. Womit sich auch junge Menschen unter Druck bringen lassen, auf eine so blödsinnige Weise, als würden da so ein paar Klicks im Internet bestimmen, was meine Person ist. Mensch, ich bin eine Person, ich bin wer und nicht das, was da irgendwo im Internet mit irgendwelchen Klicks irgendwer meint, urteilen zu können. Wir sind nicht allein. Der liebende Gott, der sich in Jesus in einzigartiger Weise zu erkennen gegeben hat, der ist da und bleibt da und wartet nur darauf, dass wir ihm vertrauen. Dass wir zu ihm kommen und ihm vertrauen. Und man kann es tatsächlich noch einen Schritt weiterführen und sagen, wir werden Gott gar nicht los. Wir haben Psalm 139 gelesen und gebetet, wohin ich auch gehe, du bist schon da. Haben wir auch gesungen. Und selbst im Totenreich und selbst am Ende, äußersten Ende der Welt und sonst wo. Gott ist immer da. Wir werden Gott nicht los. Schwestern und Brüder, ist das nicht faszinierend? Wir werden Gott nicht los, selbst wenn wir ihn nicht wollen und in unser Verderben rennen. Bleibt der liebende Vater da mit geöffneten Armen und wartet darauf, dass der zurückkommt, der weggegangen ist. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. So, ich denke, wir singen jetzt ein Lied.